Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich wie immer mit mir, Jonas Siedgen, und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin.
Moin, hallo.
Ich merke gerade, wir haben jetzt beim Intro, auch wenn ich das jetzt so sage, immer den gleichen Rhythmus sogar. Es klingt wahrscheinlich wie aufgenommen. Aber nein, wir machen unser Intro tatsächlich live.
Ja, wir sind
so cool.
Wir sind richtig cool und machen das immer manuell. Jonas macht das exakt so wie in der vorangegangenen Folge.
Ja, einfach ganz professionell. Ich weiß jetzt nicht, ob das professioneller ist als aufnehmen, aber ist ja auch egal. Wir haben ein schönes Thema dabei für heute, auch angelehnt an die Folge der letzten Woche. Nämlich wollen wir heute mal über verschiedene SEO-Maßnahmen sprechen, eingeteilt in kurzfristige Maßnahmen und langfristige Maßnahmen, bei denen die kurzfristigen nämlich meistens für ja keinen langfristigen Business-Erfolg sorgen. Und deshalb wollen wir dich auch ein wenig davor warnen, diese Maßnahmen umzusetzen, zumindest mit Vorsicht zu betrachten. Aber natürlich reden wir auch über langfristige SEO-Maßnahmen und wie du dann eben nachhaltigen Erfolg haben kannst für dein Business mit deinen SEO-Maßnahmen.
Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de/AWT oder klicke auf den Link in den Shownotes.
Lass uns erstmal über diese kurzfristigen SEO-Maßnahmen sprechen. Also wir wollen direkt vorher mal einen Disclaimer reinwerfen. SEO kann man auf viele Arten machen. Und es kommt immer darauf an, was dein Ziel ist. Bei Yannick und mir, für unsere Seiten und auch für die Seiten unserer Kunden, ist das Ziel eigentlich immer nachhaltiger Erfolg, langfristiger Erfolg und nicht diese sogenannte Rank-and-Tank-Taktik, also schnell zu ranken, viel Traffic zu bekommen, aber dann in den meisten Fällen auch sehr schnell wieder abzustürzen und komplett fast aus dem Index genommen zu werden, weil man irgendwas gemacht hat, was nicht wirklich dem Nutzer entgegenkommt, sondern was mehr der Versuch ist, Google zu beschummeln. Und das sind diese kurzfristigen Maßnahmen.
Sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ groß, dass du irgendwann, dass es dir irgendwann auf die Füße fällt, weil du mit irgendeinem Update in den Spam-Filter oder in sonst einen Filter von Google reinläufst von den Algorithmen und es in 90% der Fälle erstmal eine algorithmische Maßnahme gibt, beziehungsweise du einfach halt schlechter bewertet wirst als davor. Es muss gar keine Maßnahme erfolgen. Also es gibt ja algorithmische Maßnahmen und manuelle Maßnahmen und der Worst Case ist eine manuelle Maßnahme, dass wirklich jemand, ein Quality Rater bei Google, praktisch mit auf den Weg gibt, dass deine Seite absolute Katastrophe ist. Aber bei diesen vielen kurzfristigen Maßnahmen und bei dieser Rank-and-Tank-Methode ist es halt oft so, dass du zwar schnell an Traffic kommst, du aber immer im Hinterkopf die Gefahr hast oder immer die Sorge hast, bei dem nächsten Update aus dem Index zu fliegen, beziehungsweise sehr viel Traffic zu verlieren, Rankings zu verlieren, und es nicht mal dauern muss, bis das nächste Core-Update kommt, sondern irgendwann einfach die Algorithmen dahinter kommen, dass das vielleicht nicht ganz so geile Qualität ist und du irgendwann einfach Stück für Stück sukzessive deine Rankings verlierst. Und das sollte niemals eine gute Strategie sein, dieses kurzfristige Denken, sondern wir wollen natürlich langfristig. Nichtsdestotrotz wollen wir dir hier mal in der Folge ein bisschen die kurzfristigen Maßnahmen ja zeigen und erklären, damit man weiß, okay, was gibt es, was so kurzfristige Maßnahmen sind und worauf ist da zu achten und warum empfehlen wir eher die langfristigen Maßnahmen, nicht die kurzfristigen.
Gehen wir da als erstes mal auf ein Thema ein, das sich auch gut anschließt an das aktuelle Google-Update, das aktuell noch läuft, nämlich das Parasite-SEO. Und beim Parasite-SEO, wenn du unsere Folgen hier fleißig hörst, weißt du ja, dass es darum geht, dass man Inhalte veröffentlicht auf einer fremden Website, die eine sehr große Autorität hat. Das ist zum Beispiel passiert bei, ich glaube, der Cambridge University war das. Die haben sowas gemacht. Aber auch viele große Seiten wie Forbes und andere riesige Publikationen haben Leuten eine Plattform geboten, also eine eigene Seite, wo sie dann irgendwelche, meistens Affiliate-Inhalte platziert haben und dann durch die hohe Autorität dieser Seite profitiert haben, Affiliate-Links gesetzt und Klicks generiert haben und dadurch dann ja, Geld verdient haben. Und das ist eine Maßnahme, die funktioniert. Also wir wollen nicht sagen, dass diese Maßnahmen, die wir jetzt hier bei dem kurzfristigen Thema ansprechen, nicht funktionieren. Wir wollen sagen, sie sind kurzfristig gedacht und nicht für langen und nachhaltigen Erfolg gedacht, weil Google das nicht will. Also das ist definitiv etwas, was Google auf gar keinen Fall will, dagegen angeht, mit Updates gegen angeht, aktuell mit dem Core-Update oder den vielen Core-Updates, die gerade ausrollen, dagegen angeht, mit dem Spam-Update. Und deshalb wirst du früher oder später mit sowas erwischt. Das ist einfach der Punkt. Also man kann Sachen versuchen und sie funktionieren bis zu einem gewissen Zeitpunkt eben auch. So funktioniert es auch bei Parasite SEO. Aber irgendwann erwischt es dich und dann hast du plötzlich gar nichts mehr. Dann geht es wirklich von 100 auf 0 in wenigen Sekunden.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch keine Taktik, die wirklich für qualitativen Inhalt steht und für ehrliche SEO-Arbeit, sondern man möchte, wie gesagt, wie du gesagt hast, man möchte den Algorithmus austricksen, man möchte Google austricksen und deswegen sieht es Google nicht gerne und bestraft natürlich auch solche Sachen in Form von sinkendem Traffic, von manuellen oder algorithmischen Maßnahmen und dementsprechend sollte man das eigentlich nicht tun. Auch wenn man kurzfristige Erfolge haben will, dann sollte man lieber schauen, okay, welche Quick Wins habe ich denn auf meiner Seite, die einfach trotzdem für langfristigen Erfolg sorgen. Es ist ja wie im richtigen Leben sozusagen. Also jeder, der irgendwie bescheißen will, der fällt da früher oder später auf die Schnauze und es kommt früher oder später raus, es fällt einem auf die Füße. Deswegen sollte man versuchen, da irgendwie nicht rumtricksen zu wollen oder irgendwelche Sachen zu machen, die ihm letztendlich eigentlich nicht so wirklich toll sind. Und deswegen sind viele kurzfristige Maßnahmen einfach nicht zu empfehlen.
Hier übrigens ein kleiner Fun-Fact. Google möchte ja gegen Seiten angehen, die das anbieten, also die so ein Parasite-SEO auch anbieten. Im Vergleich zu sonstigen Updates, die meistens kleinere Websites wie unsere treffen, wurde das jetzt aber so angekündigt, dass genug Zeit bleibt, um diese ganzen Parasite-SEO-Seiten zu entfernen. Also man sieht ganz klar, und das finde ich super interessant und bin auch mal wieder ein bisschen böse auf Google, finde ich nicht cool, dass sie das machen. Man sieht, dass große Publikationen und Brands einfach bevorzugt werden von Google, weil denen wird jetzt im Prinzip gesagt, hey, wir werden das demnächst dann bestrafen, wir wollen es nicht. Ihr habt jetzt aber genug Zeit, ich glaube 5 Wochen Zeit, um das bei euch einfach rauszunehmen, dann passiert euch nichts. Und wenn irgendwas geändert wird, was unsere Seiten betrifft, da kriegen wir keine Warnung. Da ist dann von heute auf morgen mal ein Business tot, ne? Und die Großen werden wieder gewarnt. Also kleiner Funfact in Anführungszeichen. Mal wieder ein Klassiker und ein Beweis dafür, dass Google große Marken definitiv bevorzugt und das nicht irgendeine Verschwörungstheorie ist. Aber lass uns nicht zu tief in jedes Thema gehen, sonst sind wir ja wahrscheinlich morgen noch dabei. Springen wir mal zu dem nächsten Punkt, den Expired Domains.
Ich springe mal zum nächsten. Expired Domains, das hatten wir auch schon in der letzten Folge. War es die vorletzte oder letzte? Ich glaube, die letzte war es. Oder vorletzte. Vorletzte war es zum News-Update. Da hatten wir schon genannt, im Rahmen des Spam-Updates wird auch der Wert drauf gelegt, dass man solche Expired Domains-Taktiken nicht mehr nicht nur tolerieren will, sondern wirklich dagegen entschieden vorgeht und das Ganze massiv sanktionieren wird durch die Algorithmen oder auch vielleicht sogar durch manuelle Maßnahmen. Expired Domains nochmal für die, die es noch nicht mehr im Kopf haben. Es sind Domains, die schon länger existieren, die man kaufen kann. Das ist zum Beispiel eine Universitätsseite, die jetzt, wo die Domain gewechselt wurde und die irgendwie nicht weitergeleitet wird. Oder es sind irgendwelche ärztlichen Sachen, irgendwelche Domains, die halt eine richtige Autorität waren und eine Reputation, eine gewisse Reputation und Historie bei Google aufgebaut haben und diese man kauft mit dem Hintergedanken, dass ich diese Domain nutze, um neue Inhalte zu platzieren und dementsprechend diesen Trust und diese Historie auszunutzen. In 90% der Fälle wurden solche Expired Domains dafür genutzt, um minderwertigen Content zu veröffentlichen, ob das jetzt Casino-Content ist, pornografische Inhalte oder sonst was. Das wurde einfach dazu genutzt, um solchen nicht so tollen Content oder auch einfach nur schlechten Content zu veröffentlichen und da eben aber die guten Signale der Domain zu nutzen. Und da, das kann man nach wie vor machen, das bringt kurzfristig tatsächlich auch was, weil man die Historie von der Domain mitnehmen kann mit den Inhalten, die man dann veröffentlicht. Aber im Rahmen des Spam-Updates und ich glaube auch der Google Core-Updates wurden da auch nochmal verbessert, dass das alles darauf einzahlt, dass eben solche Taktiken nichts mehr bringen, beziehungsweise abgestraft werden und diese Domains dann massiv an Traffic verlieren, was man jetzt auch gesehen hat im Rahmen der Core-Updates beziehungsweise des Spam-Updates. Man kann jetzt nicht genau sagen, auf was es zurückzuführen ist. Offiziell ist es ein Teil der Spam-Updates, aber ich glaube, dass auch das Core-Update da seine Finger drin hatte und die Core-Algorithmen da auf jeden Fall auch besser erkennen und besser vorgehen können. Und da muss man ganz klar sagen, ist auch keine langfristige Maßnahme. Wenn du eine Domain kaufst, schau dir die Historie genau an. Schau dir an, wo stand die Domain mal, was für ein Thema hatte die Domain, und dann musst du dir wirklich gut überlegen, möchtest du die Domain nutzen für deine Inhalte und letztendlich einfach für dich selber gute Inhalte veröffentlichen und eben nicht versuchen, so krumme Dinge zu machen, nämlich so schlechte Inhalte einfach rauszuspammen. Da kommen wir gleich dazu, was man da noch machen kann, um eben diese Domain zu nutzen. Ganz klar.
Es führt allerdings auch gerade zu einem größeren Problem, denke ich, bei Google, weil es geht ja nicht nur um Domains kaufen. Es geht ja generell um expired Domains. Und sehr, sehr viele Domains wurden halt schon mal irgendwann benutzt. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, und es bleibt wahrscheinlich abzuwarten, wie Google das genau bewertet, weil nur weil du eine Domain nutzt, die schon mal eine Historie hatte, heißt das ja nicht, dass du die negativ ausnutzen möchtest. Und ja, das ist genau, so ein bisschen ein Problem, das auch nicht angesprochen wurde von Google in der Veröffentlichung vom Spam-Update und dass sie dagegen angehen. Da, wie üblich, gibt Google uns keine Details. Aber es bleibt abzuwarten, weil man nicht sagen kann, dass nur weil jemand eine Domain benutzt, die schon mal benutzt wurde, dass es dann irgendwie spammig ist oder sowas. Von daher muss man da gucken, wie das sich entwickelt. Und man muss auch sagen, expired Domains funktionieren brutal gut. Ja, also das kann man nicht, sollte man nicht verheimlichen. Ne? Wie gesagt, die Maßnahmen, die wir jetzt hier nennen, sind nicht Maßnahmen, die nicht funktionieren, sind Maßnahmen, die noch funktionieren eher. Aber die eben theoretisch langfristig nicht funktionieren, weil irgendwann Google einen Weg finden wird, dagegen anzugehen, weil sie das möchten. Und deswegen
auch. Ja, man auch muss hier, ja auch dazu sagen. Sorry.
Deswegen auch hier, du kannst es machen. Und gerade bei Expired Domains bin ich auch der Meinung, es ist aktuell so ein bisschen 50-50. Wenn man eine Expired Domain kauft mit einer guten Backstory und keinen Mist draufsetzt, glaube ich nicht, dass man ein Problem bekommt. Ich glaube, Google wird seine Systeme feintunen in Form von, wir gucken, ob es eine Expired Domain ist, was früher da los war, aber wir kombinieren das auch mit unseren Signalen für Spam, für schlechte, minderwertige Inhalte und sowas. Ansonsten kann dieses System ja gar nicht funktionieren, weil alle Domains, die irgendwie benutzt wurden, schon mal abgestraft werden und das wäre sinnlos.
Das wollte ich auch nochmal sagen, man muss dazu sagen, ne, das ist jetzt keine Maßnahme, wo man sagt, okay, generell nicht machen, keine Expired Domains nutzen, kaufen, übernehmen, wie auch immer, sondern man muss einfach dafür sorgen, dass man gewissenhaft vorgeht, gute Inhalte veröffentlicht auf dieser Domain, eben versucht, kein Schindluder zu treiben oder das wirklich arglistig auszunutzen, ne, die Expired Domain, und dann würde ich behaupten, dass in Zukunft man eigentlich keine Probleme haben sollte. Man muss da ein Auge drauf haben. Dann hier auch nochmal der Hinweis, da muss man wirklich ein bisschen dahinter bleiben und das ganz genau beobachten, wie das auch bei Google angenommen wird. Noch können wir nicht ganz einschätzen, wie damit umgegangen wird in Zukunft, weil eben, wie du gesagt hast, Google noch nicht so viel dazu gesagt hat, wie die Systeme da funktionieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da generell Expired Domains irgendwie immer in so einen Filter reinfallen, weil das wäre ja unmöglich. Da könntest du ja keine Domain benutzen, die es irgendwann mal schon mal gab. Von daher sollte man sich da keine ernsthaften Sorgen machen.
Der nächste Punkt es sind verschiedene Sachen, die man machen kann. Und ich würde die mal zusammenfassen als Massenveröffentlichung minderwertiger Inhalte. So würde ich es jetzt einfach mal alles zusammenpacken. Da ist drin KI-generierte Inhalte, die einfach auf Masse aus sind und nicht auf Qualität, die nicht geprüft sind. Da ist drin Programmatic SEO, das eben auch auf minderwertigen Inhalten basiert. Oder auch einfach menschlich produzierter Inhalt, der auf Masse und auf schlechte Qualität aus ist. Ist auch etwas, das kurzfristig immer noch sehr, sehr gut funktionieren kann. Es funktioniert weniger als früher. Gerade jetzt mit dem aktuell laufenden Update hat man schon erste Seiten gesehen, KI-generierte Seiten, die nicht viel menschliche Prüfung erhalten haben, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch, die sehr, sehr gut gewachsen sind, aber jetzt voll einen auf den Deckel gekriegt haben in Form von 100% Verlust der Sichtbarkeit. Und auch hier ist die Sache, es geht nicht darum, ob die Inhalte von KI generiert sind oder ob die programmatisch generiert sind oder von einem Menschen. Es geht um die Qualität. Wenn du 1000 Seiten veröffentlichst und die haben alle eine Top-Qualität, erfüllen den Search-Intent und haben eine schöne interne Verlinkung, wirst du keinerlei Probleme bekommen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Man weiß es nie, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn du aber alles voll spammst mit Inhalten niedriger Qualität, egal wie du die erstellt hast, kann es kurzfristig noch funktionieren und es gibt immer noch Seiten, die krallen sich einen Haufen Traffic ab, machen damit über 3 Monate einen Haufen Ad-Umsatz, aber dann stürzen sie halt auch komplett ab. Und selbst wenn sie nicht jetzt komplett abstürzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit den künftig kommenden Entwicklungen bei Google die Seite irgendwann erwischt wird. Weil das ist nicht das, was Google möchte. Und auch wenn Google nicht mit jedem Update hinbekommt, was Google erreichen möchte, so schaffen sie es nach und nach definitiv. Wenn wir uns mal die jetzigen SERPs angucken mit vor 5 Jahren, dann ist da natürlich extrem viel passiert in der Richtung, in die Google immer redet, dass sie auch gehen wollen. Deswegen auch hier vorsichtig sein. Dann haben wir als nächstes Thema wir haben in der letzten Folge drüber geredet, über Keywords und Themen. Und unser Fokus geht natürlich auf Themen, umfangreiches Abdecken von Themen. Und innerhalb dieser Themen sind natürlich dann Keywords, ist ja ganz klar. Aber was vermutlich wenig Sinn macht, ist einfach einzelne Keywords zu targetieren und zu gucken, guck mal, ich habe jetzt gerade eine Keyword-Recherche gemacht, ich habe das Keyword gesehen, das hat ein cooles Suchvolumen, das passt irgendwie thematisch so ein bisschen, ich schreibe da jetzt mal drüber. Und es kann funktionieren, aber es kann auch nicht funktionieren. Und langfristig, ich denke, da sind wir beide einer Meinung, Janik, langfristig funktioniert es besser, wenn man sich ein Thema nimmt, das umfangreich abdeckt und dann zum nächsten springt, statt ein Keyword nach dem anderen und die irgendwie einfach wild durcheinander wirft, ne?
Das Problem ist ja, man kriegt immer wieder Tipps zu Gesicht, man liest die, hört die, hier, du musst für viele verschiedene Keywords ranken, du musst Topical Authority generieren und dann, deswegen musst du ganz viele Keywords abdecken und je mehr du abdeckst, desto besser, dann steigerst du deinen Traffic. Aber das Problem ist ja, was machst du mit dem Traffic? Warum deckst du diese ganzen Keywords ab? Ne? Du willst ja langfristig Erfolg haben. Erfolg ist theoretisch Umsatz machen. Du willst Geld verdienen. Man muss es leider so in Deutlichkeit sagen. Ne? Ja, Kapitalismus hin und her, aber letztendlich geht es darum, Geld zu verdienen und Erfolg zu haben mit dem, was man macht. Und nur der bloße Traffic ist für mich kein Erfolg, weil mit dem Traffic kann ich mir nichts kaufen und nichts anfangen, außer ich monetarisiere den reinen Traffic. Aber ich glaube, die meisten sind nicht von Beruf Vollzeit-Blogger, sondern die sind Geschäftsinhaber. Ne? Du hast einen Online-Shop, du hast ein Business am Start, bist ein Dienstleister oder was auch immer und möchtest natürlich das Ganze monetarisieren. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man eben sich strategisch Gedanken macht, welche Themen decke ich ab, mit welchen Suchbegriffen decke ich diese Themen ab, was sucht meine Zielgruppe und welche Begriffe bzw. Themen bringen mir auch langfristig Geld, weil sie in Verbindung mit meinen Produkten stehen oder mit den Dienstleistungen, die ich anbiete. Und deswegen sollte man nicht wild durcheinander Keywords aussuchen, die halt ein gutes Suchvolumen haben, wo man sagt, oh ja, das Thema ist eigentlich ganz interessant für uns, hat ein hohes Suchvolumen, das gehen wir jetzt mal an. Sondern man sollte sich wirklich von vorne bis hinten Gedanken machen, welche Themenbereiche kann ich denn abdecken und welche Themenbereiche machen Sinn. Und dann macht man sich Gedanken, mit welchen Suchbegriffen decke ich die ab, also welche Keywords sind relevant, in welcher Reihenfolge das macht. Ne, das ist, haben wir in der letzten Folge diskutiert, es ist so ein bisschen, ja, man muss da seinen eigenen Workflow finden. Unser Workflow von dir, Jonas, und von mir, der unterscheidet sich ja auch ein kleines bisschen. Deswegen, es gibt nicht den einen Königsweg, aber man muss sich da wirklich strategisch Gedanken machen und nicht nur auf den reinen Traffic und das Suchvolumen abzielen, sondern es gibt viele verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Business-Relevanz und die Verknüpfung mit den eigenen Produkten und Dienstleistungen, die halt eine Rolle spielen, um dann letztlich zu entscheiden, okay, diesen Themenbereich decke ich zuerst ab, weil der ist nah an meinen Produkten dran. Den nächsten decke ich irgendwann in der Zukunft ab, weil der ist sehr Top-Funnel, ne, sehr informationslastig. Und damit kann ich eventuell jetzt nicht unbedingt direkt Geld verdienen, sondern das ist eher was langfristig, um die Topical Authority zu stärken, um meine Marke zu stärken, um Bekanntheit zu steigern und dementsprechend eben langfristig für den Erfolg zu sorgen. Und eng damit in Verknüpfung, ne, jetzt springen wir direkt zum nächsten Thema, eng damit in Verknüpfung steht, dass man automatisch generierte Seiten nutzt oder erstellt, so ein bisschen auch ein bisschen ins Programmatic SEO mit rein. Ich habe ja bestimmte Keyword-Variationen. Wenn man jetzt zum Beispiel ans Local SEO denkt, es gibt auch andere Fälle, die man da herziehen kann, zum Beispiel irgendwelche Standortseiten im Local SEO. Ne? Ich bin jetzt ein Dienstleister, der ist im Bereich, keine Ahnung, München, Stuttgart, Köln, Berlin tätig Und da habe ich ja umliegend im Einzugsgebiet Berlin beispielsweise ja verschiedene Standorte, na, zum Beispiel Brandenburg und so weiter und so fort, die man theoretisch targetieren kann, die man angehen kann. So, weil, ne, wenn jemand danach XY-Dienstleistungen in Berlin, in Brandenburg, in anderen Städten in der Umgebung googelt, dann möchte ich ja den Traffic als lokaler Dienstleister im idealerweise erhalten. Ist ja auch theoretisch nichts Falsches daran. Bloß, wenn ich diese Seiten mir relativ automatisiert erstellen lasse mit den Tools, die man heutzutage mittlerweile zur Verfügung hat, in Klammer KI, dann ist das meist nicht wirklich qualitativ hochwertig. Und dann erstellt man in der Regel 15, 20, 30, 100 Seiten davon mit diesen Keyword-Variationen für die verschiedenen Standorte. Das kann dann tatsächlich auch sehr, sehr weit über den eigenen Radius hinausgehen, weil man einfach versucht, irgendwie Traffic zu generieren. So klassisch wäre zum Beispiel die SEO-Agenturen, die für alle möglichen deutschen Städte ranken wollen, obwohl die nur einen Standort haben, beispielsweise Berlin. Und dann machen die aber Seiten für SEO-Agentur München, SEO-Agentur Stuttgart und so weiter. Und das wird zunehmend schwierig, weil zunehmend die Algorithmen erkennen, es ist so ein bisschen spammig, ne? Es ist jetzt nicht qualitativ hochwertig, ihr habt da keinen Standort. Und ich beobachte es ja auch selber, ne, dass es zunehmend schwieriger wird, für solche Sachen zu ranken, weil einfach die Rankings wegfallen, weil Google sich fokussieren möchte auf Standort, auf Standortseiten, auf so Landingpages für Standorte, die es wirklich gibt. Also du hast wirklich eine Filiale dort, du hast wirklich ein Büro, einen Standort dort und du bist im unmittelbaren Umkreis vertreten. Und da macht es Sinn, dann wirklich händisch gut und qualitativ hochwertige Seiten anzulegen für die Standortseiten in deiner Umgebung. Und da empfehle ich auch meinen Kunden immer, nehmt eine Handvoll Standorte, für die ihr ranken wollt, die auch wirklich in eurer Umgebung sind und dann macht hier qualitativ hochwertigen Content, showcased, warum ihr der beste Dienstleister sind, was euch auszeichnet, was eure USPs seid und dann hat es Hand und Fuß. Man sollte aber nicht automatisch generierte Seiten nutzen, die man schnell erstellen lassen kann, auch mit KI und dann die Keywords da schön reinfügt und dann letztendlich versucht dafür zu ranken. Da wird man, kurzfristig wird man da Effekte sehen, langfristig wird man da aber keinen Erfolg damit haben.
Der große Punkt dabei ist, auch wenn EEAT kein Ranking-Faktor ist, ist es ein Faktor, den Quality Rater beachten und damit dann die Systeme von Google trainieren und Trust ist ganz, ganz wichtig. Trust ist wahrscheinlich der wichtigste dieser vier Faktoren in EEAT. Und wenn du ganz viele Standorte reinspammst und da bist du nicht und da guckt ein Quality Rater vorbei und der sieht, ja okay, die sitzen in München, aber die haben hier Seiten über Stuttgart, Frankfurt und Berlin, dann wird die Seite vermutlich geflaggt als nicht so trustworthy und darauf basierend werden dann die Systeme von Google trainiert, dass wenn sowas nicht übereinstimmt, dass das ein negatives Signal ist. Und auch wenn es jetzt manchmal eben noch funktioniert, auch hier wieder eine kurzfristige Maßnahme, die langfristig nicht unbedingt funktioniert.
Genau ja, das wie Problem es ja auch bei den das Problem ja bei diesen Seiten, du hast es nämlich schon so ein bisschen angeschnitten, das Problem ist ja, dass die Inhalte sich meist nicht wirklich voneinander unterscheiden oder die Seiten. Ne, das ist meistens das Keyword, beispielsweise SEO-Agentur München, SEO-Agentur Berlin, die Seite ist komplett gleich aufgebaut, die hat die fast gleichen Inhalte, es werden dieselben Sachen angesprochen, nur ist zum Beispiel in der Überschrift Berlin mit drin und dann München, dann ist das Bild halt ein anderes, ne? Einmal sieht man den Fernsehturm in Berlin, einmal sieht man beispielsweise die Frauenkirche in München und das war's. Und dann wird so ein bisschen noch was über München erzählt, ein bisschen was über Berlin erzählt und that's it. Und genau da sagt Google, das ist aber kein hochwertiger Inhalt, weil ich muss ja wirklich wissen, warum ist der Dienstleister, warum ist die Seite die beste für diesen Standort und für dieses Thema. Und das muss ich ganz klar auf der Seite zeigen. Und wenn ich dann nur den Titel oder die Titel abändere und ein bisschen Bild austausche, dann ist das langfristig kein hochwertiger Content, ganz einfach.
Ein weiterer Punkt, der zu den kurzfristigen Maßnahmen gehört, die dir langfristig wahrscheinlich nicht so viel bringen, ist das Folgen von Trends. Trends kommen jedes Jahr auf, jeden Monat gefühlt. Jedes Jahr, wenn 2024 gestartet ist, kamen auch wieder andauernd überall Posts. Die 10 Dinge sind 2024 ganz wichtig im SEO. Manches davon war sinnvoll und nachhaltig. Häufig sind da aber auch sehr, sehr viele Trends dabei. Ein schönes Beispiel, warum man Trends nicht folgen sollte, ist die schöne Voice Search, die seit bestimmt 7 Jahren in jedem dieser
ist auch für dieses Jahr wieder ein Trend.
Ja. Dieses Jahr musst du X befolgen, ist die Voice Search jedes Jahr wieder drin und kein einziges Jahr schafft sie es, über 1% der Suchverteilung abzugreifen. Das Problem mit Trends ist eben, sie müssen sich erstmal etablieren, um zu wissen, ob sie langfristig und nachhaltig sind. Und häufig sind Trends Sachen, die ein paar Leute ausprobiert haben, vielleicht jemand, der ein bisschen bekannter ist in der Branche und dann Erfolg hatte damit und das dann postet. Und entweder postet die Person das sehr reißerisch oder die Menschen drumherum, die es dann lesen, machen da draußen ein Riesending und sagen so, boah, krass, das hat jetzt funktioniert, das ist jetzt die Allheillösung. Und sowas gibt's im SEO nicht. Es gibt nicht die eine Sache, die du jetzt machen musst, damit alles gut wird. Wie immer besteht SEO aus sehr, sehr vielen verschiedenen Maßnahmen und da kommen Maßnahmen dazu und manche Maßnahmen werden wichtiger und manche werden unwichtiger, aber es ist nie das eine, das du machen musst, damit alles funktioniert. Deshalb musst du da sehr aufpassen mit Trends. Es ist bei einem Business, das auf langfristigen Erfolg ausgelegt ist, sinnvoller zu gucken, wie sich dieser Trend entwickelt. Und wenn du ein Jahr, nachdem dieser Trend das erste Mal aufkam und dann haben ein Jahr Leute das probiert und es gibt mehr Case Studies zu und Infos und Berichte und dann ist es eine positive Sache, dann kannst du das natürlich bei dir auch mal ausprobieren und mit reinnehmen. Aber nur weil du jetzt liest, dass auf Twitter jemand postet, er hat 743% Steigerung seiner Sichtbarkeit, weil er auf die Seite 7-mal draufgeschrieben hat, SEO ist cool. Nur weil du SEO ist cool auf deine Seite schreibst, wirst du nicht 700 irgendwas Prozent Steigerung kriegen. Ne? Das ist einfach mit Vorsicht zu genießen, solche Dinge. Es ist sinnvoller, eine SEO-Strategie zu haben und die langfristig zu befolgen und nicht andauernd auf irgendwelche Trends zu hüpfen.
Ja, das Problem ist ja bei Trends, dass man da oft schnell andere Sachen kopiert und die oberflächlich übernimmt und versucht damit schnell Erfolg zu haben. Und das führt uns direkt zum nächsten Punkt, nämlich diesem schnellen oberflächlichen Kopieren oder Folgen von irgendwelchen Sachen. Eine Krankheit vieler SEOs ist mittlerweile, Copycat-Inhalte zu erstellen. Ne, man guckt, und das hatten wir teilweise auch, das Problem.
Inklusive dass man uns. Manchmal, also wir dürfen uns da nicht rausnehmen.
Ja, ganz klar. Ist wirklich so. Ne, man rutscht da schnell rein in diese Schiene, man schaut, okay, was rankt denn aktuell auf Platz 1 bis 5 beispielsweise? Okay, welche Sachen sprechen die an? Welche Inhalte nutzen die? Welche Überschriften und so weiter und so fort? Und auf Basis das, was eh schon so gut rankt gerade, versucht man den eigenen Inhalt natürlich aufzubauen. Es ist eine klassische Taktik im SEO, muss man tatsächlich so sagen, in Anführungsstrichen, weil es funktioniert ja. Ne? Wenn ich das nehme, was der Wettbewerb macht und es versuche, einen kleinen Tick besser zu machen, dann habe ich mit einer guten Domain relativ schnell Chancen, gut zu ranken. Und zwar sehr kurzfristig. Gegeben, dass ich eine gewisse Topic Authority habe und die Domain relativ stark ist. Aber es führt dazu, dass sich ein Content dem nächsten wirklich fast aufs Haar gleicht. Und das ist ja auch leider das Problem, das du bei vielen, vielen SERPs mittlerweile hast, wenn du irgendwas googelst. Dass es egal ist, ob du auf das Ergebnis 1, 2 oder 3 klickst, dass im Endeffekt alle dasselbe sagen und auch sogar fast gleich aufgebaut sind. Und da will ja Google davon weg, betonen sie zwar schon seit vielen Jahren, aber letztendlich mit den Updates, die in den letzten Monaten gefolgt sind, muss man sagen, es entwickelt sich mehr und mehr dazu. Wir haben immer noch viel, viel Copycat-Content, der gut rankt, aber es ist immer wieder der Fall, dass bei bestimmten Suchanfragen man merkt, okay, da wird jetzt ein Content gepusht von Google, der das ein bisschen anders macht als der Rest. Und ich mittlerweile ein sehr, sehr starker und sehr, sehr guter Freund davon bin, Inhalte wirklich ja einzigartig zu gestalten, einen bestimmten Blickwinkel reinzubringen, der wirklich konträr zu dem, was ist, was gerade rankt und wirklich einen wirklichen Mehrwert liefert, ne, weil ich wirklich mich damit beschäftigt habe mit der Materie, weil ich das Ganze in der Praxis ausgetestet habe, weil ich da seit Jahren ein Experte in dem Bereich bin und deswegen vielleicht auch gewisse Ansichten habe, die anders sind wie die anderen, weil die nur voneinander abschreiben. Und da muss man ganz klar sagen, für mich eine kurzfristige Maßnahme, die aber meiner Meinung nach keinen langfristigen Erfolg hat, ist, oberflächliche Inhalte zu erstellen, die den anderen Wettbewerb sehr, sehr gleicht. Und da muss man wirklich sagen, je mehr Expertenwissen ich inkludieren kann, je mehr unique Insights oder einzigartigen Input ich mitgeben kann, desto besser langfristig, weil Google das meiner Meinung nach favorisieren wird in Zukunft. Weiß ich, willst du dazu noch was sagen?
Nö. Ich würde einfach weiterspringen zum nächsten, nämlich zum letzten Punkt der kurzfristigen Maßnahmen, die man machen kann. Und auch das ist wieder eine Maßnahme, also es ist wirklich eine ganz kleine Kleinigkeit, ist etwas, das anekdotisch etwas bringt, aber keine nachhaltige Maßnahme ist, nämlich das Veröffentlichungsdatum einfach zu ändern. es ist nach wie vor etwas, das immer wieder funktioniert, was man aus vielen Richtungen hört. Ich habe das angepasst, hat funktioniert, habe direkt mal 2 Sprünge gemacht, hier von Position 3 auf 1. Ist es eine Korrelation, ist es eine Kausalität? Man weiß es nicht, auf jeden Fall ist es nicht das, was Google langfristig möchte. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und deswegen zählen wir auch das zu den kurzfristigen Maßnahmen, die nicht zwingend für langfristigen Erfolg sorgen. Und bevor wir jetzt zu diesen langfristigen Sachen springen, die wir sehr viel mehr empfehlen als die kurzfristigen, will ich nochmal kurz darauf hinweisen, all diese Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, wir verteufeln die nicht per se. Es geht uns mit dieser Folge darum, dir Infos zu geben, damit du eine informierte Entscheidung treffen kannst für dein Business und für deine Strategie. Es geht uns nicht darum zu sagen, mach das statt das. Es geht uns nicht darum zu sagen, kauf keine expired Domains, das ist ganz, ganz schrecklich. Es geht uns darum zu sagen, in unseren Augen hast du mit diesen Methoden, die wir jetzt gerade genannt haben, möglicherweise Erfolg, aber du hast auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass du langfristig abgestraft wirst, Rankings verlierst, keinen Erfolg mehr hast, als mit den Maßnahmen, die wir jetzt als nächstes nennen, die wir langfristige Maßnahmen nennen. Und das sind auch eher die, auf denen wir in erster Linie rumreiten, wenn wir selber SEO machen. Es ist so ein bisschen wie, ja, es ist die dunkle Seite und die gute Seite der Macht, ne? Und auch die dunkle Seite hat Ansätze, die funktioniert. Und man kann auch da kurzfristig erfolgreich sein. Aber wir halten uns da lieber auf der hellen, positiven und schön leuchtenden Seite der Macht auf, ne? Deswegen springen wir jetzt auch mal rein in unsere, ich glaube, wir haben 5 oder 6 Themen, die beinhalten ja auch viel und die sind auch viele Sachen, die wir schon sehr oft hier genannt haben. Wir wollen sie nur nochmal zusammenfassen, dass wir den Gegenpol zu diesen kurzfristigen Maßnahmen haben. Starten wir mit unserem Klassiker, unser Lieblingsbuzzword. Topical Authority. Hey, sie ist endlich mal wieder da. Ja. Topical Authority ist vermutlich der, in unseren Augen zumindest, sinnvollste Weg, langfristig Erfolg zu haben. Und es beinhaltet so viel, wir werden jetzt nicht komplett nochmal erklären, was Topical Authority ist. Es geht grob gesagt einfach darum, Themen umfangreich abzudecken. Werde zur absoluten Autorität auf deinem Bereich. Wir bringen immer das Beispiel, wem glaubst du eher? Person A, die 30 verschiedene Inhalte dazu hat, wie du Bambus im Garten pflanzen kannst, zu verschiedenen Sorten, worauf du achten musst, oder vertraust du Person B, die einen Inhalt hat, in dem drin steht, kauf dir den Bambus und pflanz ihn ein. Wem glaubt man eher als Leser? Vermutlich eher der Person mit den vielen Inhalten, und auch Google arbeitet daran, die Systeme von ihnen so zu schärfen, dass die Seiten bevorzugt werden, die Themen umfangreich abdecken, aber gleichzeitig auch hochwertig abdecken. Ne, wir wollen nicht in die Falle fallen, wir müssen das Thema voll abdecken, deshalb machen wir jetzt 200 Inhalte, die ganz schrecklich sind. Nein, wir wollen 200 Inhalte, die ganz toll sind. Und wenn du keine Kapazität dafür hast, mach 20 Inhalte, die ganz toll sind, statt 200 ganz schreckliche. Macht wahrscheinlich auch mehr Sinn. Deswegen.
Ja, also da kann man.
Ja, bitte.
Sorry. Da kann man nochmal auf die Folgen, die wir davor schon veröffentlicht haben, verweisen. Wir hatten mal eine Folge zur Topic Authority. Die letzte Folge ist sehr, sehr gut für das Thema Themen und Keywords und Topical Cluster, ne? Weil, wie du gesagt hast, ich muss mir schon strategisch Gedanken machen, welche Themen kann ich abdecken und welche Themen will ich abdecken und wie umfangreich ist dieses Thema, ne? Du hast jetzt gesagt, das Beispiel Bambus anpflanzen und alles rund um das Bambus pflanzen. Da gibt's verschiedene Themen, die man da abdecken kann, verschiedene Tipps, die man da geben kann. Und wenn du halt versuchst, das Thema ganzheitlich mit verschiedenen Beiträgen und verschiedenen Content-Pieces abzudecken, die natürlich für sich genommen Sinn machen, ne, jetzt nicht einfach nur Inhalte erstellen, die sich ein bisschen gleichen, aber dann hat man halt mehr. Nein, das nicht. Aber du musst natürlich Themen erstellen, die Sinn machen, auch für sich genommen Sinn machen und das Ganze zu einem Topic-Cluster spinnen. Und da muss man sagen, also es spricht nichts dagegen. Ne, und an dieser Stelle hört ihr gerne nochmal, lieber Zuhörer, die Folgen an, die wir dazu schon veröffentlicht haben. Die werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, um einfach nicht nur taktisch in einzelnen Keywords vorzugehen, sondern wirklich strategisch in den Themengebieten voranzugehen und da wirklich sämtliche Themen, die bei deinem Oberthema Sinn machen, abzudecken, um da eben die beste Ressource. Ich sage immer zu meinen Kunden, wir wollen die beste Ressource überhaupt zu dem Thema werden. Und da kannst du die beste Ressource werden, indem du nämlich dein Oberthema mit allen möglichen Unterthemen, die Sinn machen, abdeckst. Eng damit in Verknüpfung, muss man sagen. Also wir kommen jetzt direkt zum nächsten Punkt. Eng damit in Verknüpfung steht natürlich auch der Search Intent. Ne? Den haben wir schon dutzende Male angesprochen. Das ist auch so ein joviales Buzzword im SEO. Search Intent, Suchintention, egal wie man es nennen will. Aber es ist brutalst wichtig. Das ist einer der Top-Faktoren im SEO, die man beachten muss, wenn man gut ranken will und wenn man dauerhaft Erfolg haben will. Es geht darum, mit meinen Themen oder mit einem Thema den Search Intent zu 100% zu treffen und vollständig zu erfüllen. Das heißt also, wenn ich was habe, wie zum Beispiel Bambus anpflanzen, wie kann ich den Bambus anpflanzen? Dann geht es darum, wirklich richtig gut zu erklären, welche Möglichkeit habe ich, einen Bambus anzupflanzen, was muss ich dabei beachten? Gibt es verschiedene Methoden, gibt es verschiedene Arten, wie ich einen Bambus anpflanzen kann? Wann pflanze ich ihn am besten an? Zu welcher Jahreszeit? Gibt es irgendwas, was ich da beachten muss? Wie muss ich den düngen? Gibt es irgendwas, was ich dazu wissen muss? Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Produkte vorzustellen, wie man einen Bambus anpflanzen kann, irgendwelche Sachen, die damit er besser anwächst oder sonst was, sondern es geht wirklich darum, denjenigen zu informieren. Es ist ein informational Keyword, es ist top of the funnel natürlich und ich muss mir Gedanken machen, was genau ist der Search Intent. Zum Search Intent, meiner Meinung nach, gehört jetzt mittlerweile nicht nur dazu, zu sagen, okay, ist es jetzt eine informationsgetriebene Suche, will derjenige was kaufen, will der sich jetzt über verschiedene Produkte informieren, hat der also ein bisschen so ein Commercial Intent dahinter, er möchte also verschiedene Produkte oder Anbieter miteinander vergleichen, sondern der Search Intent ist auch: Wie ist der Beitrag aufgebaut? Wie ist die Struktur? Ne? Habe ich direkt am Anfang schon eine Information, die ich direkt mit auf den Weg gebe, die also wichtig ist? Und wie ist der Beitrag generell designed? Also welche Struktur hat der Beitrag? Schrägstrich auch in Klammer Content Design. Das gehört für mich auch zum Search Intent, oder? Was sagst du?
Ja, definitiv. Und was auch noch dazu gehört und gerne vergessen wird, schau da dann unsere Folge 91, die wir auch gerne in den Shownotes verlinken, in der wir intensiv über den Search Intent gesprochen haben, aber das, auch wenn wir jetzt kurz oberflächlich drüber fliegen, ist ganz wichtig. Es gehört in meinen Augen auch dazu, zu verstehen, in welcher emotionalen Situation ist die Person, die sucht gerade, wo befindet sich die Person gerade, hat die gerade ein Mobilgerät in der Hand, ein Tablet, ein Desktop-Gerät vor sich. Das sind auch Sachen, ich meine, man kann natürlich sagen, es ist nicht direkt die Intention, aber zu dieser Intention, die am Ende dazu führt, wie man den Inhalt schreibt und worauf man genau eingeht, gehört auch zu verstehen, in welcher emotionalen Situation ist eine Person gerade. Wir bringen immer das Beispiel hier, wenn du einen Hund hast und der Hund hat gerade irgendwas gefressen und du weißt nicht, ob er das fressen darf oder nicht, dann bist du in keiner entspannten emotionalen Situation, gehst in dein Büro oder holst dir deinen Laptop, setzt dich entspannt auf die Couch und googelst es. Nein, du reißt dein Handy raus, du schreist Siri an oder Alexa oder sowas und willst ganz schnell eine Antwort darauf haben. Das heißt, du musst verstehen, die Person will nicht ein langes Intro, wie du auch einen Hund hast seit 15 Jahren und du hast schon 7 Hunde trainiert und deshalb kannst du das alles einschätzen und dann schreibst du noch 5 weitere Absätze. Nein, die Person will direkt eine Antwort. Und das gehört, wenn man natürlich streng ist, nicht zu der Suchintention. Die Intention ist einfach nur eine Antwort bekommen. Aber es gehört zu allem, was die Suchintention am Ende für Maßnahmen auslöst bei der Umsetzung deiner Inhalte in meinen Augen. Deshalb im weiteren Rahmen würde ich das auf jeden Fall damit beachten wollen.
Es ist ja so ein bisschen die Art und Weise, wie du die Suchintention bedienst, ne, mit deinem Content. Und wie du gesagt hast, also je besser ich meine Zielgruppe in der Situation verstehe und auch verstehe, was sind die Pain Points, wenn jemand dieses Thema hat, ne, wenn jemand dieses Problem hat, also Schrägstrich Thema oder in dem Fall Thema und Problem synonym, dann muss ich mir Gedanken machen, in welcher Geisteshaltung ist der und wie kann ich die Suchintention mit diesem Content bedienen. Und wie du völlig richtig gesagt hast, wenn da jemand googelt, Hund hat Schokolade gefressen, dann ist das mein Thema beziehungsweise das Problem. Und dann kann ich jetzt nicht erstmal anfangen, ja, darf er überhaupt Schokolade essen? Was passiert, wenn ein Hund Schokolade isst? Sondern ich muss direkt zu Anfang des Contents die Information geben, hey, Schokolade ist gefährlich. Bis zu einem gewissen Grad musst du eventuell nichts machen. Es kommt drauf an, wie viel Schokolade er gefressen hat. Du solltest sofort deinen Tierarzt anrufen und sicherheitshalber direkt zum Tierarzt fahren. Diese Info würde ich zum Beispiel komplett an den Anfang stellen. Und dann kannst du anfangen, okay, warum darf ein Hund keine Schokolade fressen? Weil da Bestandteile drin sind, Enzyme, die der Hund nicht verarbeiten kann, bla bla.
Ne? Das ist dann und für da die Leute, darum, die entspannt sind, die das mal so rausfinden wollen, wenn sie ihre Ruhe haben. Und denen kann man das ja bieten, wie Yannick auch schön gesagt hat, als wir über kurze und lange Inhalte mal in der Folge geredet haben. Es geht darum, alle abzuholen. Die Leute, die schnell eine Lösung wollen, die holst du nicht ab, indem du die schnelle Lösung ans Ende stellst und sie zwingst, alles andere zu lesen. Nein, gib ihnen die Lösung, weil die wollen eh nicht mehr, die gehen dann wieder. Aber alle, die dann ausführliche Infos haben wollen, können auch das kriegen, was sie wollen. Und das ist genau das Ziel, das wir damit erreichen wollen.
So ein kleines Fazit, als kleines Fazit könnte man sagen, ne? Es geht nicht nur darum, dass du die Suchintention bedienst, sondern es geht auch vor allem darum, wie du sie bedienst und dass du sie eben bei dem Wie, dass du sie besser bedienst als der Rest.
Sehr gut gesagt. Damit lassen wir das Thema auch stehen, weil viel besser können wir das auch nicht mehr ausdrücken. Der nächste Punkt ist das genaue Gegenteil zu dem Trendthema, das wir vorhin genannt haben, als kurzfristige Maßnahme. Der Gegenpol, die langfristige Maßnahme ist, sich eine SEO-Strategie zu erarbeiten, basierend auf Daten, basierend auf Planung des Business. Wie wir immer sagen, SEO ist mehr als SEO. SEO ist Business, SEO ist Produktentwicklung, SEO ist Zielgruppenverständnis und so weiter und so fort. Eine Strategie zu entwickeln und diese Strategie zu verfolgen, da dran zu bleiben. Es ist nicht so sexy wie, ich mache jetzt diese neue Sache und probiere die aus und cool, hier ist was Neues. Ein großer Teil des SEO ist, wenn man seine Strategie hat, abarbeiten. Also wenn man erstmal die Strategie entwickelt hat, ganz frech gesagt, kann man auch ohne große SEO-Kenntnisse weitermachen. Es geht eigentlich erstmal darum, diese Strategie zu haben und die dann abzuarbeiten, Punkt. Wir haben uns die Keywords recherchiert, wir haben die in Themencluster gepackt, wir haben ausgesucht, welche Inhalte machen für unser Business Sinn, welche können direkt Kunden treiben, welche können Branding vorantreiben und das arbeitet man dann ab. Dann hat man einen Plan vielleicht mit 50 Inhalten, die man erfassen muss oder erstellen muss und dann muss man die erstellen. Und da dran zu bleiben, ist das, was dann die Spreu von dem Weizen trennt. Bin gerade nicht sicher, ob das Sprichwort ist.
Spreu vom Weizen, ja.
Genau so. Und da ist es, und das ist so einfach. Also es ist dann echt einfach, sich von den anderen abzuheben und zu gewinnen, weil die meisten bleiben nicht dran. Ich würde sagen, der größte Faktor, abgesehen von diesen Google-Faktoren in Anführungszeichen, der größte Faktor in der menschlichen Seite des SEO ist dranbleiben. Dranbleiben an dem, was man sich vorgenommen hat. Ich bin selber schuldig, ich mache es auch sehr häufig nicht. Ich finde auch immer mal wieder, ach cool, hier, guck mal, das will ich auch ausprobieren. Ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich das dann hier, wir haben unseren Podcast, wir wollen drüber reden, wir wollen up to date sein. Aber der größte Part ist, erstell deine Strategie und dann zieh sie einfach durch. Und wenn du irgendetwas nicht mal 6 Monate oder 12 Monate durchgezogen hast, kannst du gar nicht entscheiden, ob es der richtige Weg ist. Das ist das Allerwichtigste, was wir, glaube ich, häufiger noch betonen sollten. Egal, welche Maßnahmen du machst, egal, welche von den vielen, die wir genannt haben, ob kurzfristige oder langfristige, wenn du die nicht für einen gewissen Zeitraum, und da reden wir nicht von Tagen oder Stunden oder Wochen, sondern eher von Monaten, durchziehst und dann analysierst, kannst du nicht entscheiden, ob der Weg, den du gehst, der richtige ist. Und deshalb langfristiger Erfolg durch Strategie befolgen.
Auf jeden Fall. Kann man auch nochmal als Fazit sagen, die 2 größten Probleme im SEO sind, Strategie nicht durchziehen, und zweitens, Strategie erst gar nicht entwickeln. Ne, viele gehen auch ohne Strategie einfach vor, sagen, okay, wir machen jetzt irgendwelche Inhalte, wir decken jetzt irgendwelche Themen ab, haben aber keine richtige Strategie im Hinterkopf. Was wollen wir denn langfristig vorantreiben und warum und wie? Und da muss man sagen, also die 2 häufigsten Probleme, denen ich auch über den Weg laufe, ist, wir haben keine SEO-Strategie oder ja, wir hatten eine SEO-Strategie, aber irgendwie, die hat nicht funktioniert und wir haben die nicht durchgezogen. So, ja, warum hat die nicht funktioniert? Ja, keine Ahnung.
Ja, wir hatten da mal 2 Monate probiert und dann haben wir das wieder
haben
gelassen.
Haben gemerkt, es ist nichts für uns, ja.
Ja.
Ja. Wir haben jetzt noch ein Thema, bevor wir zum letzten Punkt kommen, der fliegt so ein bisschen raus aus dem Thema Content, Inhalte, Onpage und so weiter, ist aber trotzdem nach wie vor wichtig, auch wenn wir das jetzt nicht oft im Podcast ansprechen, es ist trotzdem nach wie vor heutzutage wichtig, nämlich das Linkbuilding und für gute Backlinks sorgen langfristig. Es ist, man muss das dazu sagen, es ist ein wichtiger Faktor nach wie vor, auch wenn wir das beide nicht so wirklich hart pushen bei uns. Auch wenn wir nicht, muss man ehrlich sagen, wir sind jetzt keine riesen Fans davon, weil es einfach sehr, ist sehr schleppend teilweise, es ist teilweise auch ernüchternd, man muss wirklich dahinter sein und es ist kein spaßiges Thema im SEO.
Ja. Wenn ich das kurz reinwerfen darf, also wir sind kein Fan von der Umsetzung von Backlink-Building. Wir mögen beide die Umsetzung nicht. Was Yannick jetzt gesagt hat, heißt nicht, dass wir kein Fan von Backlinks als Faktor sind, der
positiv. Nein, um Gottes Willen.
Backlinks sind ganz wichtig. Wir sind nur kein Fan von den verschiedenen Wegen, wie man Backlinks bekommen kann, weil ist nicht unseres. Gefällt uns einfach nicht so. Leute anschreiben, Klinken putzen, auch Assets erstellen, die dann verlinken. Diese ganzen Sachen sind nicht so unsere. Aber wie gesagt, nur, dass kein Missverständnis aufkommt. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass Backlinks unwichtig sind, sondern Backlinks
sind extrem wichtig. Nein, um Gottes Willen. Also man muss auch dazu sagen, ich habe in der letzten Zeit angefangen mit verschiedenen PR-Agenturen zu arbeiten. Das sind zwei Dienstleister, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, wenn Backlinks relevant werden, weil ich gemerkt habe, dass da unheimlich gute Ergebnisse bei rumkommen. Nämlich gute Assets erstellen, sei es eine brutal gute Infografik, die muss aber wirklich knallen, also weil Infografiken gibt's wie Sand am Meer, die muss halt wirklich richtig gut sein. Und man muss diese über gutes Content-Marketing pushen. Und Content-Marketing ist jetzt nicht, okay, ich schreibe halt einen Inhalt dazu, ne, eine gute Seite und das war's und poste da einmal auf LinkedIn, sondern wirklich, man muss sich Gedanken machen, wo können wir diesen Content pushen, auf welchen Kanälen, wie können wir den Content bewerben, beispielsweise über Social Media, über irgendwelche Werbekampagnen. Und dann im Idealfall hat man eine Agentur am Start, die sich sehr, sehr gut auskennt mit dem Thema digitale PR, also Digital PR, und die wirklich wissen, okay, worauf kommt's an, wenn wir so ein bisschen PR machen wollen im digitalen Umfeld. Und da, wie gesagt, das ist nicht mehr ganz klassisch SEO, sondern das ist so ein Mix aus Link-Building und PR-Arbeit, dieser klassischen PR-Arbeit. Und da gibt's tatsächlich auch gute Agenturen und gute Dienstleister, die sich so darauf spezialisiert haben, das Ganze im digitalen Umfeld voranzutreiben. Und das ist für mich dann richtig, richtig gutes Link-Building. In dem Fall SEO-seitig sich Gedanken machen, welche Assets möchte ich erstellen, welchen Content möchte ich veröffentlichen und dann PR-seitig mir zu überlegen, wie können wir das Ganze ein bisschen medial aufbereiten und dafür sorgen, dass das dementsprechend auch gespreadet wird und gepusht wird. Und das ist für mich richtig gutes Link-Building. Und das hat auch Zukunft.
Definitiv. Und auch in Zeiten von der kommenden möglicherweise KI-Suche in Google, der SGE, wird das definitiv weiterhin ein sehr relevanter Faktor sein. Ob der größer wird oder kleiner, wissen wir nicht. Google versucht es immer weniger zu pushen und zu erwähnen, was mich darauf schließen lässt, dass es wichtiger ist, als Google es zugeben möchte. Aber es ist eben leicht zu manipulieren, weshalb Google es wahrscheinlich nicht fokussieren will. Zum Abschluss haben wir noch ein Thema, das auch zum SEO gehört. Ein wenig abstrakter ist, wenn wir ehrlich sind, weil es nicht so ganz konkret ist, aber dadurch ist es auch ein extrem wichtiges und effektives Werkzeug, weil es auch nicht so viele Leute machen, nämlich Reputation Building, Brand Building. Das gehört definitiv zum SEO, man nennt es auch Entity Building. Da geht es einfach darum, dass, beziehungsweise ich fange nochmal kurz anders an, Googles Ziel ist es ja langfristig, Seiten zu pushen, die echte Businesses sind. Nicht die irgendein Quark sind, sondern echte Businesses sollen gepusht werden.
Echte Menschen dahinter, ja.
Echte Menschen, echte Firmen. Und das kann man ja nur anhand, also als Mensch kann man das recht gut rausfinden, wenn man eine Website besucht, ne? Also ich würde sagen, wenn Yannick oder ich eine Website besuchen oder auch du, lieber Zuhörer, wenn du da drauf gehst, hast du direkt irgendeinen Eindruck. Und wenn du dann 2, 3 Klicks machst mit vielleicht Impressum und über mich Seite, weißt du sofort, ist fake oder ist nur ein Nebenprojekt oder ist echt ein Business dahinter. Aber es gucken halt nicht auf alle Seiten Menschen drauf, sondern Bots, automatisiert. Es wird basierend auf Machine Learning, das basiert auf verschiedensten Sachen, basiert auf den Eingaben von Quality Ratern und so weiter, geprüft, ist es ein echtes Business oder nicht. Wie kann man das Bots zeigen? Ein großer Teil ist eben dieses Reputation Building. Das heißt, dass dein Name, entweder der von dem CEO von einer Firma oder wenn du eine Personal Brand bist, dein Name oder der Brandname, dass der einfach im Internet, sage ich mal, unterwegs ist. Das kann man machen mit Verzeichnissen, ein ganz einfacher Weg, gerade für Local SEO immer noch sehr relevant. Das kann natürlich auch sein über einen Google Business Eintrag, wo dann Bewertungen sind oder auch Trustpilot, wo Bewertungen sind. Und auch
Proven hier, Expert und die ganzen Sachen, ganz wichtig mittlerweile.
Genau, und auch hier ist es dann wichtig, dass du nicht nur die Bewertungen einholst, sondern sie auch beantwortest, damit Google sieht und die Bots sehen, da ist Interaktion, da ist ein echtes Business dahinter, weil nur weil was bewertet wird, heißt es ja noch nicht, dass es echt ist. Aber wenn dann auch noch Antworten kommt, hilft das. Und das treibt zwei Sachen voran, dieses Reputation Building, Entity Building, wie auch immer wir es nennen wollen. Zum einen Brand Searches, da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Die Eingabe deines Namens, entweder deiner Firma oder deiner Personal Brand in Google, ist ein sehr positives Signal. Es ist jetzt auch wie bei allen anderen Signalen nicht das eine, das Make or Break ist, aber es ist ein sehr, sehr relevantes Signal, weil wenn Menschen aktiv nach einer Marke suchen, zeigt es natürlich, dass diese Marke A bekannt ist, B offensichtlich echt ist, C eine Autorität ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr positives Signal. Und mit diesen ganzen verschiedenen Maßnahmen treibst du das voran, dass Leute einfach deine Brand suchen. Und das zweite ist, dass Google auf fremden Websites, also nicht deiner, wenn die gecrawlt werden, den Namen sieht. Und wenn viele über etwas reden, in einem positiven Zusammenhang, und wenn Seiten, die bei Google Trust haben, über eine Marke reden, dann ist es auch wieder ein Signal, dass deine Marke echt ist.
Ja, verifiziert wird, ja.
Ganz genau. Und was du da dann wirklich machen kannst, so ganz konkret, wie gesagt, zum Beispiel Verzeichnisse, Bewertungen, diese Bewertungsportale sind ein Riesending. Dann natürlich Inhalte, die über dich verfasst werden auf einer fremden Website, Bewertung von deinen Produkten, Tests von deinen Produkten, von deiner Firma, wie auch immer. Ich habe zum Beispiel auf zwei meiner Content-Sites mache ich Tests von Firmen, die gewisse Produkte verkaufen, und schreibe dann Erfahrungsbericht über diese Firma. Das ist dann ein objektiver Test. Sowas sieht Google natürlich und zieht das in die Bewertung mit ein. Was Yannick gerade angesprochen hat, Digital PR gehört natürlich auch dazu. Pressearbeit ganz klassisch. Wir haben PPC, also Marketing, bei dem du zahlst. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, wo auch immer Ads drinstecken, ist ein Reputation Building dabei, weil du deine Marke vorantreibst, weil Leute deine Marke sehen. Und auch wenn Google jetzt nicht eine Ad sieht und sagt, ah cool, hier ist eine Ad, deshalb ist ein Business echt, was natürlich Quark ist, sorgt es dafür, dass deine Marke bekannter wird und dadurch Menschen sie vielleicht im Kopf behalten und wieder Brand Searches verursachen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch das Thema Social. Wenn in Social Media über deine Marke gesprochen wird, ist das auch ein Signal, ein sehr positives. Hoffentlich, wenn positiv über deine Marke gesprochen wird. Und da ist es dann auch egal, ob das jetzt Insta ist oder Pinterest oder Facebook oder was auch immer. X,
LinkedIn,
X klingt so falsch. X klingt so falsch, muss ich mal sagen. Ey. Twitter, für ich mich ist und bleibt es Twitter.
Ja, ich sag auch Twitter.
Und das ist also, ich bin da jetzt schnell durchgegangen, weil es ist ein Thema für sich. Aber alles, was du machen kannst, was dafür sorgt, dass dein Business, deine Website aussieht wie ein echtes Business, wie ein echter Mensch, wie etwas, wie eine Entität, die sich kümmert um ihre Zielgruppe. All das ist ein positives Signal. Da gibt es noch mehr als das, was wir genannt haben hier. Du musst auch nicht alles davon machen. Du musst es auch gar nicht machen. Wir sagen einfach nur, das ist eine Maßnahme oder das sind Maßnahmen, die definitiv für langfristigen Erfolg sorgen können und die auch helfen, Google-Updates mit höherer Wahrscheinlichkeit zu überstehen, weil Googles Ziel langfristig es, wie gesagt, ist, und da schließt sich der Kreis, gute Inhalte von echten Menschen und echten Businesses zu pushen, um Menschen, die etwas suchen, die möglichst gute und die möglichst beste Lösung zu bieten. So, das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Ich muss jetzt mal Luft holen.
Ja, nee, alles gut. Also ich wollte es nochmal zusammenfassen. Es geht halt darum, ne, wir wollen langfristigen Geschäftserfolg ermöglichen. Wir wollen, dass das Unternehmen wächst, die Brand wächst. Und das erreichen wir nur, indem wir uns nicht nur auf SEO stützen, sondern auch andere Kanäle wie Social Media, PPC, digitale PR und so nutzen, um eben wirklich am Markt gesehen zu werden, in der Branche gesehen zu werden und von den Zielkunden gesehen zu werden. Und da muss man einfach ein bisschen zurücktreten oder einen Schritt zurückgehen und auch aus SEO-Sicht sagen, okay, SEO ist halt nicht alles, es ist ein Teil im Marketing-Mix. Und das sage ich auch immer wieder meinen Kunden. SEO schön und gut, ich verkaufe euch SEO, ich betreue euch im SEO, aber ich muss dazu sagen, SEO ist nicht das Wichtigste, beziehungsweise SEO ist nicht euer alleiniger Heilsbringer. Ihr müsst immer darauf gucken, dass ihr noch auf Social Media aktiv seid, wenn es für eure Branche natürlich Sinn macht, was aber in vielen Branchen auch Sinn macht. Ihr müsst gucken, dass ihr eure PPC-Kampagnen weiterlaufen lasst und die nicht komplett abschaltet, weil das ist ein zusätzlicher Umsatz- und Traffic-Kanal. Ihr solltet euch darum kümmern, auch erwähnt zu werden in anderen Publikationen, eben digitale PR zu betreiben und für Social Trust zu sorgen. Da hatte ich jetzt erst einen Fall. Die hatten keinerlei Bewertungen in keinen Portalen, auch auf zum Beispiel solchen Verzeichnissen wie OMR Reviews oder Capterra, also so Bewertungsplattformen für Dienstleister und auch vor allem für Software und Produkte. Und da muss man dazu einfach sagen, das ist kein klassisches SEO, aber es sorgt dafür, dass die Marke, das Unternehmen besser wahrgenommen wird und dementsprechend auch wieder positive Effekte auf das SEO hat. Aber SEO ist nicht ein alleiniger Heilsbringer für dein Unternehmen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten.
So ist es. So, haben wir mal eine richtige Monsterfolge hier wieder rausgehauen. Wir machen mal schnell wieder Schluss, ja, bevor wir zu einer Stunde kommen. Um es nochmal ganz kurz zu sagen, es gibt viele Maßnahmen, die du im SEO machen kannst. Es gibt viele Sachen, mit denen du Erfolg haben kannst und mit denen du keinen Erfolg haben kannst. Die Liste, die wir jetzt hatten mit kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen, basiert auf unseren Erfahrungen und auf unseren Meinungen. Wenn du anderer Meinung bist, schreib uns gerne einen Kommentar in unsere YouTube-Videos rein, am besten unter dieses Video. Oder hinterlass uns auch gerne eine Bewertung in dem Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Bei Apple Podcasts, bei Spotify kann man, glaube ich, auch mittlerweile Bewertung hinterlassen.
Spotify kann man auch bewerten, man kann, glaube ich, nur nichts dazu schreiben.
Man kann nichts schreiben, okay. Dann schreib uns da nichts, aber bewerte uns trotzdem. Geiler Pitch. Und ja, zieh das durch, was du dir vorgenommen hast. Das ist das Wichtigste. Egal, welche Maßnahmen du dir als Ziel setzt, zieh die erstmal eine Weile durch, bevor du einen Schlussstrich ziehst und entscheidest, ob es gut war oder schlecht. In unseren Augen folge am besten den Maßnahmen, die für langfristigen Erfolg sorgen, die wir jetzt hier genannt haben in der letzten halben Stunde. Die haben einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dir langfristigen Erfolg zu bringen, indem du deine Rankings bei Updates behältst, indem die besser werden und so weiter und so fort. In diesem Sinne, sag uns auch gern Bescheid, ob sie dir jetzt zu lang war, die Folge. Ich denke nämlich gerade so eine Stunde. Wobei ich persönlich gerne lange Podcasts anhöre. Jeder ist da ein bisschen anders. Ich auch.
Man kann sich's ja einteilen, weißt du?
Ja, die nächste Folge wird auch wieder kürzer, weil länger wird die bestimmt nicht. In diesem Sinne sage ich nur danke fürs Zuhören, wenn du noch dabei bist. Respekt, dass du durchgehalten hast. Freut uns riesig, dass das Thema dich so fesselt und wir dir weiterhelfen dürfen. Ich sag tschüss, bis zur nächsten Woche. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, ich mach's kurz. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ist die Jubiläumsfolge, die 100. Auf jeden Fall uns abonnieren und dann zur nächsten Folge wieder zuhören. Da werden wir wieder geile Tipps raushauen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.